Um Sicherheit in sehr verschiedener Hinsicht geht es in dieser Sendung, zu der Sie Gerd Dehnel herzlich begrüßt. Willkommen. Wer Geld beiseite legen will, ohne dass es von der Preissteigerung allmählich aufgezehrt wird, muss sich immer überlegen, wie groß darf das Risiko sein, wie viel Rendite ist zu erwarten. Eher eine Faustregel: je höher die Chance, desto höher auch das Risiko. Neben Aktien, Festgeld, einer Versicherung oder Gold gibt es noch eine Menge anderer unkonventioneller Möglichkeiten für die Geldanlage. Die sollen uns jetzt hier beschäftigen, vom Legostein bis zur Kuh. Los geht es mit Autos, mit mehr oder minder alten Modellen, die mit der Zeit noch an Wert gewinnen. Börsenreporter Volker Hirt startet ins Thema.
Kann ich den mal hören?
Aber sehr gerne.
Da blubbert er, der Porsche 911 Targa, Baujahr 73. Und Peter, 64, grinst wie ein Honigkuchenpferd. Damals, vor über 40 Jahren, er war noch in der Ausbildung, da hat er seine Ersparnisse zusammengekratzt und sich genau das Modell, was er heute besitzt, gekauft. Für 6.900 Mark. Als junger Mann war das Geld mal wieder knapp, dann wurde der Traum in Orange wieder verkauft. Für paar tausend Mark. Aber der Traum lebt wieder in dunklem Grau oder natürlich in Slate Grey.
Zu meinem 55. Geburtstag habe ich mir den geschenkt. Dann habe ich den komplett auseinandergenommen. Da wurde alles neu gemacht. Hier neue Armatur, neue Sitze, Innenausstattung. Und naja, der fährt wie das Lottchen. Also ist absolut zuverlässiges Auto.
Investition rund 80.000 Euro, Wert heute ca. 130.000.
Oh Lord! Won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches.
Sie hatte einen Porsche und wollte unbedingt einen Mercedes. Sie hatte recht, meint Johannes Hübner bei Oldtimer-Treffen oder Messen, Deutschlands Moderator Nummer 1.
So vom Ranking her muss man sagen, ganz klar im Augenblick führt also die Statistik der Begehrlichkeiten Mercedes an.
Der Besitzer eines Mercedes 300 SL, Baujahr 86, hat den Wagen vor 20 Jahren gekauft und rechnet vor, dass er bis heute an jedem Tag dieser 20 Jahre 5 Euro an Wert zugelegt hat. Janis Joplins Porsche 356 ging übrigens vor ein paar Jahren bei einer Auktion für 1,6 Millionen Euro weg. Aber es geht auch ein bisschen kleiner, so Johannes Hübner.
Porsche 924, weil verzinkt, meistens gut erhalten, ist im Moment ein Geheimtipp, denn es gibt sie immer noch zwischen 9.000 und 15.000 Euro. Das gleiche gilt für den verschmähten Mercedes SLK, diesen ersten mit diesem Klappmetalldach. Die gab es ja bis vor kurzem für 7.000 bis 9.000 Euro, jetzt sind sie schon bei 12.000 bis 15.000 Euro. Also diese beiden werden mit Sicherheit steigen.
Allein in Deutschland gibt es fast 1 Million alte Autos und Motorräder.
700 Milliarden Legosteine hat das Werk im dänischen Billund seit 1954 produziert. Generationen von Kindern haben damit ihre eigenen Kreationen erschaffen. Einige Sets der Spielwarenmarke haben Kultcharakter und werden teuer gehandelt. Das macht die Steine auch für Anleger interessant. Reporter Sebastian Schreiber hat mitgespielt.
Es ist ein Geräusch, das Emotionen weckt und Erinnerungen an Kindergeburtstage oder Weihnachten. Schon vor dem Auspacken ist klar, was hier wohl drin ist: Legosteine. Es gibt Menschen, die sehen in Lego nicht nur ein Spielzeug, sondern auch eine Geldanlage. Lars Konrad etwa aus Badoweg im Landkreis Lüneburg. In seinem Podcast Der Spielwareninvestor dreht sich alles um die kleinen Steine und wie sich damit Rendite erzielen lässt.
Lego Investment funktioniert eigentlich relativ einfach. Und zwar ist es halt so, dass jedes Lego-Set eine gewisse Laufzeit hat, im Schnitt so 1,5 bis 2 Jahre. Ich benutze gerne den Ausdruck, das Set geht in Rente. Ab dem Moment, wo es nicht mehr im freien Handel breit verfügbar ist, steigen die Preise. Und da haben wir dann wieder das Phänomen Angebot und Nachfrage. Angebot kleiner als die Nachfrage, der Preis steigt.
Die Lego-Investoren versuchen, die Sets möglichst günstig einzukaufen. Die Kartons werden ungeöffnet eingelagert und dann wieder angeboten, wenn die Preise gestiegen sind, über Plattformen wie eBay oder Amazon. Aber welche Sets steigen im Preis? Dazu nochmal Lars Konrad, der in Badoweg einen eigenen Lego-Laden betreibt.
Oft ist es so, dass sich Themenreihen besonders gut entwickeln, wo eine gewisse Lizenz dahinter steht.
Lizenz, das heißt, die Sets zeigen Szenen aus Themenwelten wie Star Wars, Harry Potter oder Herr der Ringe. Im Fokus stehen dann vor allem die Minifiguren, für die Lego seit Jahrzehnten bekannt ist.
Weil es dann natürlich Fans gibt und die dann alle Figuren im besten Fall irgendwie sammeln wollen und das treibt dann ganz oft den Preis von solchen Sets, wo diese Figuren drin sind.
Ein Fan der Marke Lego ist auch der Finanzautor Christian Röhl. Der Aktienexperte vergleicht das Investment mit anderen Sachwerten wie Autos oder Whisky.
Und kauft etwas, woran man Spaß hat, was man zur Not auch selber bauen kann, wo man sagt, es ist dann nicht schlimm, wenn es am Ende doch kein Investment war, sondern man nur Geld ausgegeben und dafür Spaß bekommen hat.
Auch Lego selbst muss seine Fans bei der Stange halten, damit Sets ihren Wert halten oder sogar steigern können. Das aber traut Christian Röhl, dem dänischen Spielwarenhersteller, durchaus zu.
Die hatten ja auch wirklich schwierige Zeiten, aber sie haben es halt geschafft, mit entsprechenden Themenwelten und insbesondere auch mit dem Lego für Erwachsene diese Faszination wieder neu zu erwecken.
Es ist eine Faszination, die weiterhin in der Emotion und dem Spielwert der Lego-Steine begründet liegt. Dass in manchen Dachböden, Kellerräumen oder Kinderzimmern ein wahres Portfolio versteckt liegt, ist vielen Fans der Marke da wohl gar nicht bewusst.
Was früher nur für die Freizeit taugte, ist inzwischen zu fast jeder Gelegenheit erlaubt. Sneaker. Star-Editionen für Topmarken wie Nike, Adidas oder Dior werden sogar als Luxusprodukte gehandelt. Taugen sie deshalb auch als Anlageobjekte? Börsenreporterin Heidi Radwilas ging der Frage nach.
Richtige Sneaker sind Statements, Statussymbole mit Coolness-Faktor. Und dafür sind Kunden oft bereit, richtig was hinzublättern. Genau das hat Sneaker in den vergangenen Jahren zu beliebten Anlageobjekten gemacht. Zum Beispiel für Philipp Kassel. Der 29-Jährige hat klein angefangen. Aus seiner Leidenschaft für trendige Schuhe wurde eine Firma, Seven Perplex. Heute lebt er davon, dass er seine teils prominenten Sneaker-Fans mit den ausgefallensten Modellen versorgt. Sein bisher bestes Geschäft, da hat ein Kunde auf einen Air Dior in einer Vitrine gezeigt.
Der war vom Preis damals 20.000 Euro, 30.000 Euro, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Und hat er mir gesagt, den nehme ich. Und da habe ich gesagt, ja gut, das sind ja so limitierte Sneaker, die sind hochpreisiger. Und habe ich ihm dann erstmal in der Hausnummer gesagt und dann guckt er mich ganz kühl an und sagt, ja, und wo kann ich jetzt bezahlen?
Besagter Sneaker war eine Kooperation von Nike mit dem Luxuslabel Dior und stand anfangs für rund 1.900 Euro im Laden. Der Wert hat sich auf dem Zweitmarkt also mehr als verzehnfacht. Solche immensen Wertsteigerungen sind allerdings die Ausnahme. Zwei Dinge entscheiden über den Wert des Anlageobjekts: Starfaktor und Exklusivität. Große Sportmarken wie Nike oder Adidas kooperieren mit Top-Athleten, Sängern, Rappern oder Luxusmarken. Zusätzlich wird das Angebot künstlich verknappt, also von vornherein nur eine begrenzte Zahl der begehrten Paare auf den Markt gebracht. Auch Sneaker ohne Promi-Faktor und ohne künstliche Verknappung können im Wert steigen, wenn sie zum Beispiel von Influencern entdeckt werden. Also einfach auf Verdacht einige der neuesten Sneaker-Modelle von Nike und Co. kaufen und warten? So einfach ist das nicht, sagt Edgar Suppes, Mitbegründer der Sneaker-Plattform Grailify.
Jetzt nach der Pandemiezeit hat man gesehen, dass wahnsinnig viele dieser Schuhe tatsächlich jetzt günstiger sind, als sie zum Release waren. Da haben sich viele Leute die Finger verbrannt.
Heißt, ohne Ahnung wird's nix. Man muss sich ins Thema einarbeiten. Außerdem ist der Markt voller Fälschungen. Dagegen muss man sich absichern, rät Unternehmer Philipp Kassel.
Bei eBay gibt es dieses Käuferschutzprogramm für limitierte Sneaker, wo man, wenn man den Schuh einstellt und verkauft, den nicht direkt an den Kunden schickt, sondern man schickt den an eBay und die haben Partner, die authentifizieren die Schuhe erstmal, ob die in Ordnung sind, also ob die original sind und geben den dann erst weiter an den Endkunden.
Fazit: Sneaker als Investment sind durchaus riskant. Den Markt zu sondieren ist aufwendig. Es ist etwas für Fans. Und wer in Sneaker investiert, der darf sie nur anschauen, nicht tragen. Denn Anziehen führt zu rapidem Wertverlust.
Wenn das Lego-Set sich nicht als schlaue Wertanlage erweisen sollte, die Sneaker nicht teurer werden, dann lassen sie sich wenigstens noch dafür nutzen, wofür sie produziert worden sind. Einen solchen Trost kann auch teurer Whisky spenden. Zwar erzielen sehr seltene Flaschen auf Versteigerungen Spitzenpreise, aber wenn nicht, der Geschmack bleibt. Reporter Konstantin Röse über Rendite und Genuss.
1,2 Millionen Pfund, also umgerechnet 1,7 Millionen Euro. Ein astronomischer Preis für eine Flasche Single Malt Whisky. Als der Hammer im Auktionshaus Sotheby's vor 4 Jahren fällt, reißt es einige Besucher von den Stühlen. Und vielen wird da erst klar, dieser Moment wird den Whisky-Markt verändern. Es ist nicht irgendein Whisky, der seinen Besitzer wechselte. Es ist eine Flasche aus dem Jahr 1926 von der schottischen Brennerei Macallan. 60 Jahre in einem Eichenfass gereift, ist es der wertvollste Tropfen Whisky der Welt. Weltweit sollen nur 14 Flaschen existieren. Damit ist es eine Rarität, für den Besitzer aber auch ein echtes Investment. Künstliche Verknappung ist aber nur ein Kriterium, das den Whisky teuer macht, sagt Markus Weber von Finest Whisky aus Berlin.
Wenn diese Flaschen dazu dann noch eine gute Qualität haben und vielleicht eben auch noch eine entsprechende Brennerei, die eine Reputation hat, dann kann es natürlich sein, dass solche Flaschen dann eben automatisch im Wert steigen.
Die Preiskurve jedenfalls ist steil nach oben gegangen. In den letzten 10 Jahren verbuchten Whisky-Investments ein Plus von rund 370%, wie aus Daten des Beratungsunternehmens Knight Frank hervorgeht. Im vorigen Jahr aber flachte die Kurve ab, die Preise stiegen nur noch um 3%. Angesichts steigender Zinsen versprechen andere Anlagen zudem mehr Rendite, zum Beispiel Aktien, sagt Andreas Hacketal, Professor für Finanzen an der Goethe-Uni Frankfurt.
Im Renditevergleich sprechen die Zahlen eine sehr eindeutige Sprache. Wenn man über viele Jahrzehnte, und das muss man ja tun, mit all den Höhen und Tiefen Aktien vergleicht mit Passion Investments, sind Aktien ganz klar vorne.
Hinzu komme auch die Gefahr vor Fälschungen. Wichtig sei, das Risiko zu streuen, so Professor Hacketal.
Bitte nicht sein ganzes Geld da rein investieren, dass man streut darüber, sehr wohl. Und wenn man sich die richtig Vermögenden anschaut, da sehen Sie, dass die Vermögenden tatsächlich breit streuen über Autos, über natürlich Immobilien, aber auch Kunst und auch Wein.
Eine Orientierungshilfe für Einsteiger bieten auch sogenannte Whisky-Ratings, bei denen Flaschen bewertet werden. Nach den großen Übertreibungen am Markt stellt Whisky-Händler Markus Weber fest, dass die Preise jetzt langsamer steigen. Er findet es zudem schade, dass Whisky zum Spekulationsobjekt geworden ist.
Da bin ich natürlich als Genießer und viele andere Genießer auch mit auf jeden Fall einem weinenden Auge mit dabei, weil sie wissen, sie werden definitiv manche Whiskys niemals trinken können oder niemals haben können, weil sie einfach viel zu teuer sind.
Als Händler hat Weber seine persönliche Whisky-Sammlung nur nach Geschmack ausgesucht und nicht nach Rendite.
Autos, Legosteine, Sneaker, Whisky und nun also die Kuh als unkonventionelle Wertanlage. Vor einigen Jahren haben Landwirte angefangen, Anteilsscheine für ihre Höfe auszugeben. Was davon übrig geblieben ist, Reporterin Claudia Werle hat sich umgehört.
Der Baldenweger Hof im Dreisamtal, ein paar Kilometer vor den Toren Freiburgs. Hier lebt der Landwirt Bernd Huck mit seiner Familie.
Wir sind ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb mit dem Schwerpunkt, dass wir Lebensmittel produzieren und die ausschließlich in unserem Hofladen verkaufen.
Dazu gehören nicht nur Obst und Gemüse, sondern auch tierische Lebensmittel. Auf dem Hof werden Rinder und Schweine gemästet. Sie leben in großen, offenen Ställen. Die Tiere haben viel Platz, viel Auslauf. Bernd Huck kann sich noch gut daran erinnern, solche Ställe zu bauen, das war teuer. Bei der Bank hatte er damals viele Verbindlichkeiten. Und dann kamen seine Kunden mit ins Spiel.
Ich habe eben viele Anfragen bekommen von Leuten, die hier auf dem Hof bei uns verkehren. Denen gefällt das Konzept vom Hof. Und habe angefragt, ob sie sich irgendwie beteiligen oder den Hof unterstützen können.
So entstand die Idee, Kuhaktien auszugeben. Landwirt Huck nannte sie damals Hofaktien. Das war vor mehr als 15 Jahren.
Leute können ab 500 Euro eine Hofaktie zeichnen und bekommen dann eine Rendite von damals 6% Naturalien im Hofladen jährlich oder 2% in Barauszahlung.
Solche Hofaktien sind keine Aktien im klassischen Sinn. Sie werden auch nicht an der Börse gehandelt. Es sind vielmehr Genussscheine, also eine Mischform von Unternehmensbeteiligungen und festverzinslichen Wertpapieren. Im Grunde geht das alles auf den Gedanken der Solawi zurück, der solidarischen Landwirtschaft. Externe Kapitalgeber werden an der Landwirtschaft mit beteiligt. Der Vorteil für den Landwirt? Er hat eine gewisse finanzielle Sicherheit. Und das Besondere für diejenigen, die solche Genussscheine kaufen? Sie wissen, für wen und für was sie ihr Geld ausgeben. Und noch etwas dürfe man nicht unterschätzen, so Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Es geht um besondere Erlebnisse, um Einblicke in die Landwirtschaft.
Das ist insbesondere für Städter sehr gut, dass man eben auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommt, dass man auch mal wieder merkt, mit welchen Risiken landwirtschaftliche Erzeugung verbunden ist. Stichwort Wetter, Klima, all diese Dinge.
Allerdings mit Kuhaktien oder mit Hofaktien sind keine Stimmrechte oder Kontrollrechte verbunden. Aktionäre können dem Landwirt auch nicht vorschreiben, wie er das eingenommene Geld verwenden soll. Und es gibt Risiken. Eine Kuh kann sterben, geplante Projekte können scheitern. Und wenn ein Unternehmen pleite geht, werden erst einmal andere Gläubiger bedient. Hofaktien werden heute nur noch selten ausgegeben. Manche Höfe geben jetzt Patenschaften aus. Wie auch immer solche Beteiligungen genannt werden, sie werden gebraucht, sagt Klaus Nieding.
Ja, denn wenn Sie sich ernsthaft mit dem Thema Massentierhaltung beschäftigen, dann will das niemand. Weidetierhaltung ist viel kostenintensiver und damit brauche ich eben mehr Kapital. Und wenn ich das über solche Modelle bekomme, dann ist es gut.
Weiter eine gute Idee. Unsere Börsenreporter haben unkonventionelle Geldanlagen von Lego bis zur Kuh vorgestellt, inklusive der damit verbundenen Risiken.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.